Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ich freue mich, dass ihr da seid und ich heute zu euch über das Abendmahl predigen darf und wir es nachher auch vor allem auch noch feiern dürfen miteinander. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Philipp, ich bin Teil des pastoralen Teams und wir haben letzte Woche über die Gottesdienst-Experience gesprochen. Und unser Hauptpastor Andreas, der hat in seiner Predigt einen Bibelvers zitiert aus Matthäus 18, Vers 20, wo es heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und er hat diese Erfahrung beschrieben als die Nago-Erfahrung, hat so dieses Wort erklärt, wo wir zusammenrücken, hier im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam zu diesem Jesus kommen, von dem wir tatsächlich glauben, er ist da. Und wo wir Gottesdienst nicht feiern als gute Tradition, sondern wir Gottesdienst feiern, weil wir erleben wollen, wie Jesus kommt in unsere Mitte und wie er uns anrührt, verändert, wie Versöhnung geschieht, wie Heilung geschieht, wie wir einfach sein Wirken wirklich erleben können. Ganz persönlich und untereinander. Gottesdienst Experience nicht als ein Event, sondern als genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und heute will ich diesen Gedanken weiterführen und uns die Frage stellen, wie ist denn Jesus eigentlich gegenwärtig im Abendmahl? Wo ist er? Wie ist er? Ist er wirklich da oder warum feiern wir eigentlich das Abendmahl? Und in der Vorbereitung habe ich selbst für mich gemerkt, dass mein Abendmahlsverständnis noch etwas oberflächlich war und habe Dinge für mich begreifen können, neu begreifen können. Auch und mein Wunsch und Gebet ist, dass egal ob du weißt, warum wir Abendmahl feiern oder vielleicht sagst, ich weiß das gar nicht oder dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast, dass du rausgehst aus diesem Gottesdienst, nicht nur mit einem tieferen Verständnis von, was Abendmahl eigentlich bedeutet, sondern dass du wirklich Jesus begegnet bist. Das ist mein Gebet. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich eins so ein bisschen auseinanderklamüsern, nämlich wenn wir sprechen von der Gegenwart Gottes, so wie das letzte Woche auch Andreas getan hat, einfach nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu beschreiben, auf welchen Ebenen kann eigentlich Gott gegenwärtig sein? Was meint das eigentlich? Und ich habe so in der Vorbereitung 5 verschiedene Ebenen identifiziert für die Gegenwart Gottes. Und ich möchte sie dir so bringen. Das erste ist, was wir glauben, ist, Gott ist überall zugleich. Die Allgegenwart Gottes bedeutet, er durchdringt die ganze Schöpfung. Es gibt keinen Ort, an dem er nicht ist. Und Psalm 139 beschreibt das wunderbar auf folgende Art und Weise. Wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Legte ich mich zu den Toten, da wärst du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und ließe mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würdest du mich führen. Deine Hand hielte mich fest, weil Gott überall ist. Aber es gibt auch so etwas wie eine wohnende Gegenwart, nämlich auf folgende Art und Weise, dass wenn du dein Leben Jesus anvertraust und dich entscheidest, ihm nachzufolgen, dass der Heilige Geist Wohnung nimmt in dir. Also Gott zieht bei dir ein und bleibt bei dir und versiegelt dich mit dem Heiligen Geist, heißt es. Und das meint, du bist Kind Gottes und du bleibst Kind Gottes. Er weicht dir nicht mehr von der Seite. Und das steht so in der Bibel, in 1. Korinther 6, Vers 19, da steht, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Jesus selbst, der sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Hey, Gottes Gegenwart in dir, seine wohnende Gegenwart. Aber er wohnt auch noch woanders. Da, wo Gottes Wort reichlich unter uns wohnt, da ist er auch gegenwärtig, weil er in seinem Wort gegenwärtig ist. Da, wo wir zusammenkommen und so, wie wir es eben getan haben, von Herzen ihn loben, da heißt es, er thront in unserem Lobpreis. Gottes wohnende Gegenwart. Drittens, die gemeinschaftliche Gegenwart. Und das ist das, was Andreas letzte Woche beschrieben hat, dass wenn wir uns versammeln, zusammenkommen, zwei oder drei, so wie Matthäus 18, Vers 20 das so uns zusagt, dass wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, er wirklich kommt und gegenwärtig ist. Über die Allgegenwart und die Gegenwart in dir und in mir hinaus. Und das nicht erst seit dem Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament. Da heißt es in 2. Mose 25, Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Und von der Stiftshütte zum Tempel, zur Kirche hier sozusagen, ist das so die Fortführung dessen, dass Gott sagt, wenn wir uns hier versammeln, dann bin ich in besonderer Art und Weise gegenwärtig. Dann gibt es viertes etwas, was sich die manifestierte Gegenwart Gottes nennt, wo sich viele junge Menschen gerade nach ausstrecken, was gut ist, solange wir alle fünf Dimensionen im Blick behalten, nämlich, dass es Momente gibt, in denen Gott sich auf besondere Art und Weise zeigt. Übernatürlich, spürbar, erfahrbar, manchmal einfach überwältigend, wo du anfängst zu weinen und zittern und du weißt nicht, was gerade mit dir passiert, weil Gottes Gegenwart sich manifestiert, so wie zu Pfingsten. Als plötzlich ein Brausen vom Himmel kommt und alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, das kannst du in der Apostelgeschichte Kapitel 2 nachlesen. Diese manifestierte Gegenwart Gottes, die kannst du nicht herbeireden, die kannst du nicht planen, die kannst du nicht kontrollieren, sondern das ist Gottes souveränes Wirken, da wo er sich entscheidet reinzukommen. Und wenn das passiert, dann geschieht Umkehr, dann bekehren sich Menschen, dann geschieht Erweckung, dann geschieht Heilung. Und das hat es immer wieder gegeben und gibt es auch heute noch, dass Gott auf diese Art und Weise seine Gegenwart manifestiert. Und dann gibt es die Gegenwart Gottes, und das muss ich ablesen, die eschatologische Gegenwart Gottes. Das ist die Lehre von den letzten Dingen. So, und ich erkläre das für uns. Wie im Anfang der Schöpfung, als Gott wandelte mit den Menschen, wird er in der neuen Schöpfung ohne Schleier, unverhüllt, mit uns unterwegs sein, bei seinem Volk wohnen. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und ich freue mich auf den Tag, wenn es soweit ist und ich ihn sehen kann, wie er wirklich ist, aber noch ist es nicht soweit. Ja, und das Besondere beim Abendmahl ist, dass du im Abendmahl Gottes Gegenwart auf mehreren dieser Ebenen erfahren kannst. Wir feiern das Abendmahl in der Allgegenwart Gottes. Seine gemeinschaftliche Gegenwart, die ist uns zugesagt, wenn wir an den Tisch kommen, an die Tische kommen nachher und das Abendmahl feiern. Und wir empfangen Brot und Wein als Wohnung des Heiligen Geistes. Er ist in uns gegenwärtig. Und wir können hoffen und erwarten, aber es passiert nicht immer, dass sich seine Gegenwart manifestiert, wenn wir in Berührung kommen mit ihm im Abendmahl. Und vielleicht merkst du schon, so nach diesem schnellen Abriss, da wartet was auf uns im Abendmahl, was wir vielleicht so noch nicht wahrgenommen haben. Zumindest ist das mein Gebet. Weil für viele von euch, für einige von euch, vielleicht auch erst seit ein paar Wochen, vielleicht auch heute zum ersten Mal, ist das Abendmahl so eine Tradition, die man irgendwie kennt, ne? So, wir hier in Matthäus feiern das einmal im Monat und erinnern uns an das Leiden von Jesus und sein Sterben und hören die Einsetzungsworte, die wir nachher auch nochmal hören werden und können die eigentlich schon mitsprechen, ne? Aber erwartest du wirklich noch die Begegnung mit dem lebendigen Jesus tatsächlich im Abendmahl? Sag mal ehrlich. Rechnest du damit, dass wenn du die Oblate, die in Traubensaft getunkt ist, wenn du das einnimmst, dass sich dein Leben verändern könnte? Rechnest du damit? Oder eher nicht? So wie ich, wenn ich ehrlich mit mir bin, meistens nicht damit gerechnet habe. Aber in der Vorbereitung auf eine Predigt lernt ja auch immer der Prediger dazu. Ne? Hey, wenn du bisher das Abendmahl als reines Gedächtnismahl, als reines Erinnern verstanden hast, dann hat das historische Gründe und theologische Gründe. Und ich will dich ein bisschen damit reinnehmen und ich versuche es so interessant zu machen wie möglich. Weil mein Wunsch wirklich ist, dass wir das Abendmahl neu begreifen als etwas, was geheimnisvoll ist, aber wo Jesus uns tatsächlich begegnen möchte im Abendmahl. Aber dazu gehen wir so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, zu dieser Szene, die ihr so seht, dort, wo wir vor ein paar Tagen Ostern gefeiert haben und zusammenkamen hinten im Saal und das Liebesmahl gefeiert haben, uns daran erinnert haben, wie Jesus wie auf dem Bild zusammensaß, er so halb lag mit seinen Jüngern und am Vorabend des Passafestes das Abendmahl eingesetzt hat und diese bekannten Worte gesprochen hat, diese Einsetzungsworte, wie wir sie heute nennen. Und ich lese sie uns vor aus Lukas 22, 19 bis 20. Da heißt es, Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. So hat Jesus das Abendmahl eingesetzt und dann mit seinen Jüngern gefeiert als Teil ihrer Mahlgemeinschaft, wo sie eh schon beieinander halb lagen, halb saßen und miteinander gegessen haben. Und wisst ihr, die ersten Christen, die haben das genauso fortgeführt. Und das kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Das Abendmahl, das war nichts, was so losgelöst war vom Leben, was sie so miteinander geteilt haben, sondern es fand im Rahmen dieses gemeinsamen Essens statt, meistens in den Häusern von Gemeindemitgliedern, die ihr Haus aufgemacht haben und wo sie so zusammenkommen. Und das haben sie nicht gefeiert als symbolischen Akt. Die ersten Christen haben das nie so verstanden, sondern immer als, hey, das ist eine lebendige Tischgemeinschaft und Jesus ist wirklich unter uns. Und wir feiern das in der Art und Weise miteinander. Und sie taten das jede Woche, nicht nur einmal im Monat. Apostelgeschichte 20, Vers 7, da heißt es, am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, kamen wir zum Brotbrechen zusammen. Und in diesem Vers wird nicht nur deutlich, dass sie das jede Woche getan haben, sondern auch, dass das der Grund war, warum sie überhaupt zusammenkamen. Bei uns ist ja so, wir kommen zusammen, weil wir Gottesdienst feiern und dann gibt es auch noch Abendmahl. Ab und zu. Für sie war das der Grund, warum sie überhaupt zusammengekommen sind. Das Abendmahl war der Anlass. Und um dieses Mahl herum haben sie miteinander gegessen, Psalmen gesungen, spontan, haben gesungen mit Psalmworten in Zungen. So lief das da ab. Jede Woche. Und auch unter der Woche. Und man kann das nachlesen, weil das historisch gut dokumentiert ist, wie auch die, die dann kamen in den Jahrhunderten danach, das genau so verstanden haben und fortgesetzt haben. Ignatius von Antiochien, so 110 Jahre nach Christus, also gar nicht so weit später, der hat gesagt, das Abendmahl ist das Fleisch unseres Erlösers Jesus Christus. Justin der Märtyrer hat 150 Jahre nach Christus, also nicht viel später, gesagt, wir empfangen die Eucharistie nicht wie gewöhnliche Speise und Trank, sondern als Leib und Blut des menschgewordenen Jesus. In den ersten 300 Jahren der Kirche war völlig klar und waren sich alle Christen einig, Jesus ist wirklich gegenwärtig im Abendmahl. Da gab es gar keine Diskussion. Die kamen erst später. Die kamen im 4. Jahrhundert, als mit dem Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion wurde und das, was in Häusern stattfand, so langsam sich verlagerte in die Basiliken, die dann gebaut worden sind. Und auf einmal wurde das Abendmahl schleichend zu einem Ritual, was gefeiert worden ist und nicht mehr als Teil so der häuslichen Mahlgemeinschaft, die man hatte. Und so nach 1000 Jahren kam es dann auch zu einem Bruch zwischen der West- und der Ostkirche. Die Ostkirche, die daran festhielt und bis heute daran festhält, dass Jesus wirklich real existent, präsent ist und das ein Geheimnis ist, was wir nicht verstehen. Da sagt die, in der Westkirche, da fing an, so ein Streit zu entstehen und eine Lehre setzte sich nach und nach durch. Und das Wort muss ich jetzt echt nachlesen, nämlich die Transsubstantiation. So, müsst ihr euch nicht merken. Aber was bedeutet diese Lehre? 12,15, da heißt es, nach der Weihe sind Brot und Wein dem Wesen nach in den wahren Leib und das wahre Blut Christi verwandelt. Also nach 1215 Jahren, also oder nach 1200 Jahren, ein bisschen weniger, nachdem Jesus das so eingesetzt hat, kommt diese Lehre nun rein und setzt sich durch, dass Brot und Wein tatsächlich zum Leib und wahren Blut Jesu werden. Und die Konsequenz daraus war und ist teilweise noch, dass die Gläubigen häufig nur zuschauen durften, weil das so heilig war. Brot und Wein als wahrer Leib, wahres Blut Jesu, wurden verehrt, aber immer seltener von allen Gläubigen eingenommen, weil das so was Besonderes war. Bis hin zu, dass man Angst hatte, das Abendmahl einzunehmen, weil man sich gefürchtet hat, was falsch zu machen. In der Westkirche gab es einerseits diese Lehre, die immer weiter so durchstach, und auf der anderen Seite wuchs der Rationalismus, dieser Gedanke von Glaube muss ja auch erklärbar sein. Und das spitzte sich zu, dieser Konflikt spitzte sich zu innerhalb der westlichen Kirche dann in der Reformation, als so diese Frage aufkam, was ist es denn jetzt eigentlich? Und 1529 in Marburg trafen zwei Reformatoren aufeinander, die beide Veränderung wollten, nämlich Luther und Zwingli aus Zürich. Und ihr seht hier so ein Relief davon aus dem Großmünster in Zürich. So, da gibt es so eine Tür, die Zwingli-Tür, und da ist das ein Relief. Und da kann man sehen, wie die sich gestritten haben. Und Luther hat damals gesagt, hey, wir müssen zurück zu den Wurzeln, back to the roots. Und er hat folgenden Satz geprägt, der vielleicht für uns relevanter ist denn je. Er hat gesagt, Christus ist in, mit und unter Brot und Wein real präsent. Er hat gesagt, wir müssen zurück zu dem, was die ersten Christen geglaubt haben, dass er wirklich gegenwärtig ist. Zwingli, der sagte, das Abendmahl ist nur ein Gedächtnismahl. Es ist eine symbolische Handlung. Und sie wurden sich nicht einig, und das, was sich durchgesetzt hat in der Praxis, ist aber eher das Gedächtnismahl. Das, was sich Was dann auch passiert ist als Folge daraus, ist, dass die Kanzel den Tisch, um den man sich versammelt hat, verdrängt hat. Dass die Predigt zentral geworden ist und das Mahl zur Nebensache geworden ist, ist eine Konsequenz daraus. Und bis heute feiern wir Christen im Westen das Abendmahl in einem ganz anderen Bewusstsein. Bis heute feiern wir Christen im Westen das Abendmahl eben häufig eher als eine Erinnerung, als dass wir wirklich damit rechnen, dem lebendigen Jesus, dem auferstandenen Jesus zu begegnen. Deshalb ist mein Herzensanliegen heute, dass wir ein bisschen uns auf den Weg machen, zurück zu den Wurzeln. Back to the roots. Und dass wir nochmal genauer hinschauen in das, was Jesus eigentlich gesagt hat, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Wir kehren zurück zu diesen Einsetzungsworten. Was hat er gesagt? Das ist mein Leib. Nicht als Gleichnis hat er das gesagt, sondern als Wirklichkeit. Das ist mein Leib. Wenn Jesus davon spricht, ihn als Brot zu essen, dann meint er, dass wir ihn aufnehmen und er wirklich gegenwärtig ist. Johannes 6, Vers 51 und 56, da heißt es, da sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Es geht darum, dass im Abendmahl wir uns verbinden mit ihm auf die intimste, krasseste Art und Weise. Lass uns weitergehen in diesen Einsetzungsworten. Und vielleicht sagst du, ja, aber jetzt kommt's doch, Philipp. Jetzt steht da doch, tut dies als Erinnerung, tut dies zu meinem Gedächtnis. Da haben wir es doch. Also doch Gedächtnis mal. Oder nicht? Die Challenge, die wir haben, ist, dass unsere Sprache, unsere deutsche Sprache, super begrenzt ist, wenn es darum geht, was eigentlich Erinnern bedeutet. Denn das Erinnern, was wir denken, was es bedeutet, ist nicht das, was hier eigentlich gemeint ist. Wir denken, erinnern, denken wir häufig mit unserem Verstand, versuchen wir uns zurückzuversetzen, wie das damals war, in die Vergangenheit. So verstehen wir Erinnern. Aber das biblische Denken ist, Erinnerung heißt, wir vergegenwärtigen uns etwas. Wir holen etwas in das Jetzt. Und das macht nur Sinn, weil überleg mal, die ersten Christen, die jede Woche zusammenkamen, mussten die sich erinnern, dass Jesus für sie gestorben ist? Also waren die so, dass die nach einer Woche gesagt haben, oh, was war nochmal? Ach ja, stimmt, Jesus ist ja für uns gestorben. Natürlich nicht, oder? Von daher kann das ja gar nicht so ein Erinnern meinen, weil die das jede Woche gefeiert haben. Und die ersten Christen, die waren ja teilweise dabei gewesen oder kannten Leute, die dabei gewesen waren. Also brauchten die sich nicht erinnern. Sowas vergisst du ja nicht. Wenn es in der Bibel heißt, Gott erinnerte sich, dann nicht, weil er irgendwas vergessen hat. Wenn es heißt, Gott erinnerte sich an sein Volk und er befreite es aus Ägypten, dann heißt erinnern nicht, ah, da war ja noch mein Volk. Sondern erinnern meint, ich greife jetzt ein. Ich greife jetzt ein. In das Hier und Jetzt greife ich jetzt ein. Das meint Erinnern. Wenn die Juden das Passa feierten und immer noch feiern, dann ist das für sie auch ein in die Gegenwart holen, was damals passiert ist. Dann erleben sie körperlich und mit Worten und in dem Feiern, dass Gott sie damals befreit hat aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und sie bitten darum, dass er sie immer wieder neu befreit. So wie jetzt, dass er eingreift, so feiern die Juden Passa. Und es gibt eine Person aus unserer Gemeinde, die wir ausgesandt haben, Christi Wilker, und ich habe sie gefragt, erklär mir noch mal, was bei den Juden dieses Erinnern bedeutet und wie die das Passa feiern. Und hat sie mir so Anekdoten genannt, die ich so spannend fand, die ich mit euch teilen möchte. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn die trinken 4 Weingläser, wenn sie das Weinglas heben, dann lehnen die sich nach links und trinken das. Warum? Weil das mega unentspannt ist, so Wein zu trinken. Und warum wollen sie unentspannt sein? Weil sie sagen, in der Sklaverei gab es keine Entspannung. Und wir wollen uns vergegenwärtigen, was das bedeutet. Und deswegen lehnen sie sich nach links und trinken so den Wein. Krass, oder? Weil sie das erfahren wollen, weil sie das spüren wollen, weil es nicht um Erinnerung geht im Sinne von, ach, wie war das noch, sondern sie wollen das spüren und sie wollen damit ausdrücken, hey, das ist uns so vor Augen. Und wir erleben das sogar selbst an uns. Ein befreundeter Pastor, der war gerade in Israel und der hat mir, ich habe ihn auch gefragt, wie siehst du das, wie verstehst du das? Und er hat mir Folgendes erklärt. Er hat gesagt, Philipp, vielleicht siehst du manchmal in den Nachrichten oder auf Plakaten jetzt gerade, dass, wenn es darum geht, sich an die Geiseln zu erinnern, dass da immer so ein Satz steht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. May their memory be a blessing. Achte mal drauf. Wenn du das noch nie gesehen hast, dann wirst du es jetzt wahrscheinlich sehen, weil es überall steht. Unter den Fotos, über den Fotos von denen, die verstorben sind oder die noch leben. Worum geht's? May the memory be a blessing. Es geht darum, dass die Fülle und die Lebendigkeit des Lebens dieser Geiseln, dass das erhalten bleibt, nah ist, dass uns das packt, dass das nie verloren geht. Übersetzt auf das, was Jesus sagt, wenn er sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, könnte man daher auch sowas sagen wie, lasst mein Leben und mein Wirken in euch groß sein. Lasst mein Leben und mein Wirken in eurem Leben groß sein, jetzt, in diesem Moment, wo ihr mit mir in Berührung kommt und das Abendmahl feiert. Weil Jesus auf eine geheimnisvolle Art und Weise, die wir nicht verstehen, wirklich gegenwärtig ist im Abendmahl, sagt Paulus deshalb, in 1. Korinther 11, 28 bis 30. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Und dann kommt ein Vers, der ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gelesen hast. Aus diesem Grund, weil das Abendmahl nicht so gefeiert wurde, sind ja schon viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind gestorben im Abendmahl. Wer das Abendmahl ohne Ehrfurcht einnimmt, der verachtet nicht irgendwie nur ein Symbol oder versäumt irgendwie Jesus zu gedenken, sondern du verpasst Jesus selbst und das hat kann Konsequenzen haben. Aber ich will dir keine Angst machen heute. Ich hoffe, dass Ehrfurcht in dir wächst, keine Angst, an den Tisch des Herrn zu treten. Im Gegenteil, ich will dir Mut machen, an den Tisch des Herrn zu kommen und ihm wirklich zu begegnen und mit einer anderen Erwartung zu kommen, mit Glauben zu kommen, vielleicht anders, als du das bisher getan hast. Denn wenn Jesus im Abendmahl wirklich gegenwärtig ist, dann ist dieser Tisch, dann sind diese Tische, die hier stehen, heilige Orte. Kein Ort, wo du routiniert hingehst, aus Tradition hingehst, sondern Orte, wo wir hinkommen können mit einer Erwartung, dass er uns wirklich begegnet. Und das ist mein Wunsch, dass wir das tun. Und vielleicht ist dir noch nicht so ganz klar, was das für dich bedeutet und wie du jetzt kommen kannst. Und da habe ich eine Story mitgebracht für dich aus der Bibel, die dir vielleicht helfen kann, anders als vielleicht bisher, das Abendmahl zu feiern. Denn es gibt eine Frau, die hat es verstanden, wie man in Berührung kommen kann mit Jesus. Da gibt es eine Frau in der Bibel, die ist seit 12 Jahren krank. Sie leidet unter starken Blutungen. Sie ist schon bei vielen Ärzten gewesen, hat ihr ganzes Vermögen investiert, um sich helfen zu lassen. Und anstatt, dass es besser geworden ist, ist es in diesen 12 Jahren nur noch schlimmer geworden. Und dann begegnet sie Jesus, und ich lese euch das jetzt vor aus Markus 5, und hör mal genau hin. Weil ich glaube, dass es uns helfen kann in der Art und Weise, wie wir in Berührung kommen mit Jesus und wie wir kommen können im Abendmahl. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur an seine Kleidung komme, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat? Oder anders gesagt, du gehst durch eine Menschenmenge, zig Leute haben dich berührt. Warum fragst du jetzt auf einmal? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist gesund. In der Menschenmenge hatten zig Leute Jesus berührt. Aber nur diese Frau im Glauben, in Erwartung, dass er sie heilen könnte. Nur der Saum seines Gewandes, haben wir vor der Predigt gesungen, dass nur der Saum seines Gewandes sogar schon diese kurze Berührung sie heilen könnte. Und was erlebt sie? Rettung, Frieden, Heilung. Weil Jesu Kraft in dieser Berührung, in diesem Moment, wo sie sich tatsächlich berühren, Kraft von ihm ausgeht und bei ihr ankommt und diese übernatürliche Berührung sie heil werden lässt. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist der Glaube, die Erwartung, mit der wir kommen an den Tisch, ist es zum Gedenken oder ist es mehr? Dann ist dein Glaube die Tür zur Gegenwart Gottes und zu einer Begegnung, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Denn darum geht es beim Abendmahl. Es geht um eine Glaubensberührung mit diesem Jesus. Und er hat seine Gegenwart zugesagt, seine real präsente Gegenwart zugesagt im Abendmahl. Es geht um diese Gemeinschaft, die die Bibel auch als Koinonia beschreibt, sozusagen diese intimste Gemeinschaft, diese intimste Berührung, die du, wenn du verheiratet bist oder so, auch nur im Schlafzimmer hast. Es geht um eine Intimität, die wir erleben können im Abendmahl, wenn du das glaubst und offen dafür bist und er das so will und dir so begegnen möchte. Und deshalb mache ich dir Mut heute, dass du kommst, vielleicht so wie die Frau, dass du im Glauben kommst, in Erwartung kommst, dass er dir begegnet. Das ist mein Wunsch und mein Gebet an dich. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr, danke, dass du deine Gegenwart zugesagt hast. Du bist allgegenwärtig. Du bist hier in unserer Mitte, dort, wo wir uns versammelt haben. Du wohnst in denen, die dir nachfolgen, Jesus. Du bist das lebendige Wort. Du thronst in unserem Lobpreis und du kannst auch auf übernatürliche Art und Weise dich zeigen. Und Herr, wir wollen erwarten, dass du kommst und uns berührst im Abendmahl. Und Herr, ich bete, dass wir das neu begreifen, was für eine Möglichkeit wir haben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du in uns jetzt in Vorbereitung auf das Abendmahl, dass du diese Erwartung, diesen Glauben schürst durch deinen guten Heiligen Geist. Und dass du uns mutig kommen lässt dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir wissen dürfen, du bist gut und du freust dich, uns zu begegnen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.